Podcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show mit Dubi und Nils.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Herzlich willkommen, liebe Rockantenne-Hörer da draußen, zur Rockantenne Late Night Show, eurer wöchentlichen Lieblingssendung, dem Rockcast 114. Dubi, ich bin wirklich heute ein bisschen aufgeregt.
Man merkt.
Wir haben wochenlang haben wir gesendet hier, Nacht für Nacht quasi gefühlt, nur zu zweit, wir als dynamisches Duo. Und jetzt auf einmal, ja, hat sich was verändert. Was hat sich verändert für dich? Außer, dass du wie immer betrunken bist.
Wir sind zu viert eigentlich.
Eigentlich mit
meinem Hund, der gerade... Ich gehe mal kurz zu ihm.
Ja, geh mal kurz zu dem Hund, check mal ab. Und ihr müsst da draußen hören oder wissen, liebe Rockantenne-Hörer, ja, nach 5 Wochen Corona, jetzt haben wir es geschafft, uns technisch auf das höchste Maß abzustimmen, indem wir klatschen, indem wir hier die Telekom-Standleitung quasi...
Klatschen ist schwierig für den Hund, möchte ich sagen. So. Er ist sehr sensibel, er möchte nicht, dass geklatscht wird.
Okay,
er hat gerade geheult.
Okay. Ihr kennt es aus den letzten Folgen.
Ihr kennt Lucky. Er war schon mal zu Gast hier, er möchte es nicht, dass geklatscht wird.
Er ist ein sensibles Tier.
Sehr sensibles Tier.
Aber umso gespannter bin ich auf unser heutiges Gasttier. Nämlich heute, wirklich unser erster Gast seit Wochen, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt tatsächlich.
Wir sehen ihn nicht.
Ist wir schwierig. Hören ihn nur, erkennen ihn an seiner tieftönigen, charmanten Stimme. Wir haben uns das letzte Mal tatsächlich, das letzte Mal gesehen, haben ihn vertröstet, weil wir zu betrunken waren für die Aufnahme.
Oh, da gibt's auch noch schöne Geschichten von dem Konzert.
Von dem Abend gibt's noch sehr schöne Geschichten, tatsächlich. Ja. Aber wir begrüßen ihn jetzt zuerst mal hier heute. Und zwar, we proudly present wirklich einen Produzenten, Toningenieur, Tonmeister, ein Zauberer, der im Hintergrund die Fäden zieht und zwar ganz aktuell wirklich Musik auf den Markt schmeißt mit tollen Bands, der sich nicht zurückschrecken lässt vom Coronavirus. Und deswegen haben wir ihn heute in der Leitung und verbringen heute die Nacht quasi mit ihm. Deswegen herzlich willkommen, kleiner Trommelwirbel, ein leiser, wir haben nämlich Ärger gekriegt. Und zwar herzlich willkommen, Kohle.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vor allem, weil wir das lange schon geplant hatten. Und ich glaube, wir wollten das vor eurem Suff vor einem Jahr schon machen. Dann hatten wir geplant, das auf dem Serum- und Hämatom-Konzert in Wiesbaden zu machen, das ja nun wie alle anderen Konzerte ausfällt. Und jetzt machen wir es halt digital über die Telekom-Standleitung. Und ich habe schon ein Bier auf und ich habe Bock.
Sehr schön, ja,
super. Das trifft sich gut. Wir haben schon ungefähr 6 Liter Äppler drin.
Wovon 3 Liter verschüttet worden, leider so. Wir haben uns ja gerade echt wirklich einfach ein bisschen mal wieder hier in großen Sicherheitsabstand getroffen, um uns wieder mal nah zu sein in diesen schweren Zeiten. Und jetzt ist da trotzdem auf einmal das Phantomkollege hat irgendwie den Verschluss des Kanisters nicht richtig zugemacht im Kühlschrank. Und jetzt ist einfach mal 2,5 Liter Äppler durch Dubis Kühlschrank geflossen.
Das Zeug ist ja schon ekelhaft zu trinken, finde ich. Also als Hesse habe ich schon immer gesagt, ich würde gerne Appleboy mögen, aber es ist mir nicht gelungen. Wenn es dann durch die Küche läuft, ist es noch ekelhafter. Aber ja, sprich weiter.
Schön. Du musst mit uns mal sehr, sehr lange probieren, dann wird es dir auch schmecken.
Probieren wir mal.
Aber liebe Hörer da draußen, tatsächlich, also wir freuen uns, dass wir es endlich geschafft haben, weil Christian Kohlmanns Lena, richtig?
Ja, richtig, ja. Richtig.
Man kennt ihn aber nur unter Kohle, Mastermind und Besitzer des Kohlekeller Studios aus dem schönen Hessen, aus Darmstadt quasi. Produzent, was bist du eigentlich? Produzent oder musst doch, ne?
Würde ich schon sagen, ja. Das ist so eine Mischung, ne? Also ich mache Tontechnik, ich sitze dann da und drehe an Knöpfen und stelle Mikrofone auf, so wie man sich das so vorstellt von einem Typen im Studio. Produzent heißt dann, man ist jemand, der auch mit den Leuten kreativ irgendwas macht. Und das bin ich auch. Das heißt, ich arbeite mit ganz vielen Bands auch zusammen, wie du es ja auch kennst aus deiner Tätigkeit als Musiker. so jemand, der einem auf die Finger haut und einem Tipps gibt und einem hilft, das alles noch ein bisschen
hier Teil, geiler wird. Guck mal hier, da kannst du mal hier.
Das hatte schon sehr viel Schönes.
Es war schon richtig gut, ne? Das kleine aber wir können es
ja noch. Ich sag mal, das war's noch nicht du, ja? Das muss noch mehr du werden, so, ja?
Aber du, gleichzeitig bist du ja trotzdem auch Musiker,
ja.
Und spielst ja auch Multi-Instrumentalist, quasi wie Dodubi auch.
Echt?
Der spielt ja die Blockflöte und will jetzt auch Bass lernen. Aber Bass spielst du ja auch, ne?
Ich spiele auch so alles Mögliche, allerdings nicht so aktiv. Aber klar, ich habe wie eigentlich fast alle in meinem Job angefangen, selbst Musik zu machen. Eigentlich bin ich Gitarrist und ich wollte eigentlich auch Rockstar werden und mochte aber immer diese Studio-Seite an dem ganzen Rock'n'Roll am meisten. Also neben dem Saufen, das fand ich auch gut, aber mehr als...
Moment, du fandest Studio besser als Groupies. Halten wir das mal fest, ja, jetzt, ja.
Besser als die, muss ich zugeben, besser als die Live-Seite. Und habe dann eben angefangen, irgendwie so lokale Bands aufzunehmen. Und irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich wirklich so aufgewacht und habe dann gemerkt, wow, du bist ja mittlerweile viel mehr Produzent als Musiker. Und so hat sich das versehentlich ergeben. Aber ich spiele immer noch in so einem Studio. Man macht so viel Kreativkram hier und ich spiele auch öfter Sachen ein, wenn es irgendwie gefragt ist. Das heißt, es ist kein technischer
Job. Wenn es gefragt ist, liebe Zuschauer da draußen, heißt es, wenn das Original-Bandmitglied es selbst nicht genauso gut wie der Produzent hinkriegt, dann setzt er sich nämlich heimlich ich kenne das, dann setzt er sich nämlich heimlich da nämlich nochmal dran und auf einmal, die Bassline ist ja mega. Ja, das war ein guter Take von dir gestern, ich habe da nochmal ein bisschen dran rumgeschaut. Ja, er hat selbst gespielt, liebe Damen und Herren. So läuft das nämlich auch. Nein, nicht immer, aber oft. Muss man auch mal,
er hat uns durchschaut.
Er hat uns durchschaut. Ja, aber geil, aber schön. Aber zurück zu unserem Schlachthofabend. Also wir haben uns, das müssen wir mal da draußen sagen, ich habe dich damals angehauen, tatsächlich, über 8 Kids, die Band, auch eine geile, wie ist der Musikstil? Ich würde sagen, deutschsprachige Rockband, ja doch schon, deutschsprachige.
Ja, ich glaube, es heißt offiziell Post-Hardcore, obwohl es nicht viel mit Hardcore zu tun hat.
Post-Hardcore.
Aber genau, es ist, glaube ich, recht...
Vielsagend, nichtssagend.
Ja, recht poppiger Alternative-Hardcore, irgend sowas. Aber deutschsprachig, genau, ja.
Und da habe ich auf jeden Fall, waren 8 Kids im Schlachthof in Wiesbaden und ich dachte, dass du auch, du hast öfter mal auch am Bass da mitgespielt.
Genau.
So, weil es ist ja auch enge Freunde, glaube ich, und auch natürlich... eine Band ist, die bei dir konstant aufnimmt und in deine treuen Hände sich gibt. Und da dachte ich, dass du auch da bist und dann habe ich dich angehauen. Und ob wir nicht einfach mal das so aus Sicht des Produzenten noch mal ein bisschen das rausblasen können, wie was macht eigentlich ein Produzenten, ein Mensch im Studio? Und aber das Ende vom Lied war, dass wir mit der Band eine sehr spannende Sendung hatten.
Mit dem Hans, gell?
Mit dem Hans und
mit
Emma.
Genau, mit dem Schlagzeuger.
Emma, mit der Emma. Schlagzeuger, genau. Hans und Emma. Und danach auch so betrunken waren, dass wir dich einfach links liegen lassen haben. Und,
Skandal.
Und dann gesagt haben, wir machen das wann anders. Aber und es war ein schöner Abend mit 8 Kids. Mit
Swiss haben noch gespielt.
Und Swiss und die Swiss anderen.
Ja. Stimmt.
Wirklich eine sehr trinkfreudige Kapelle. Nicht nur die 8 Kids, sondern auch natürlich auch Swiss und Co. Und du hast die Platte unter anderem auch von den 8 Kids produziert, richtig?
Genau, das hat zwei Platten mittlerweile. Und dann geschah das, also die 8 Kids sind ein Trio und haben live keinen Bassisten. Und der Bass läuft einfach vom Band mit. Und so ergab sich's irgendwann, dass ich hatte, glaube ich, einen Produktionsausfall oder irgendwie war hier frei. Und ich hatte sowieso immer quasi im Studio den Bass gespielt. Das war so mein Job dann. Und live läuft der eben dann ab. Und die hatten dann eine Tour mit als Support von Marathonmann und genau,
war auch mit Jennifer Rostock unterwegs, Marathonmann, so auch ein bisschen so Hardcore
Punk
Deutsch, auf Deutsch, genau.
Und die haben und dann fiel da die Produktion aus und sagten die Jungs, jetzt bist du reif, alter Mann, jetzt geht's on the road. Und genau, dann habe ich zum ersten Mal seit Jahren halt mal wieder live gespielt. Und das Schöne war eben am
Bass. Und so richtig Nightliner und so?
Auch? Nee, das nicht. Aber die haben einen schönen Sprinter, so einen Neunsitzer Bus. War cool. Und dann, ich spiele halt Bass. Die Musik ist nicht sehr kompliziert. Weißt du, so ein Dengel-Dengel verzerrten Bass. Das ist wirklich kein schwieriger Job, technisch. Das heißt, ich konnte da rumspringen. Ich war vor allem extrem unwichtig im Vergleich zu allen anderen. Und das hat schon Bock gemacht. Und das Schöne war, das Allergeilste ist an dem Job bei den 8 Kids, dass es gibt ja diese Playback-Spur. Das heißt, wenn ich mich einen Tag vor einem Konzert entscheide, ich habe Rücken, ja, dann komme ich halt nicht und dann schalten die halt diese Spur ein, dann spielen die wieder zu dritt. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen die schönen Sachen dann ausgesucht, so die größeren Festivals und so, ne?
Ja, super.
Ja, ohne die.
Oder du lässt auch mal parallel spielen, wenn du auf der Bühne bist, ist auch gut.
Das können wir auch mal machen. So. Stimmt, ich könnte eigentlich auch Playback spielen. Stimmt, eigentlich müsste ich gar nicht spielen, gell? Ja.
Oder? Das wäre doch perfekt.
Das kann Rock'n'Roll.
Ja, dann zuckt ja wieder der Musiker durch, der es dann doch irgendwie selbst wieder
hinkriegen
auch wenn es schlechter ist als auf dem Band, aber dann will man ja doch.
So ein Hauch von Ehrgeiz habe ich schon. Aber das fand ich ganz geil. Da kam ich alter Mann noch mal raus und habe einfach ein paar coole große Festivals einfach spielen können, womit ich nicht gerechnet hatte. Und genau, aber da ich halt im Studio so 1000 Sachen immer mache, war ich jetzt auch im letzten Jahr auf der Tour dann oder auf den zwei Touren, die sie gespielt haben, nicht dabei. Aber
wir haben uns ja trotzdem mal, damals durften wir noch knutschen, haben wir uns kurz geknutscht, haben mich vertröstet auf die nächste Show, die jetzt auch wieder abgesagt wird. Aber ich habe jetzt ja, also ihr habt ja jetzt, das hat mich ein bisschen irritiert und da musst du jetzt mal raushauen, weil den Song würde ich gerne auch wirklich gleich mal spielen. Mhm. Ihr habt euch jetzt irgendwie mit den 8 Kids, ihr habt jetzt einen Song aufgenommen plus ein Video, wo du auch drin spielst. Also das heißt, die Jungs und Mädels kamen zu dir während der aktuellen, ich sag mal, latent krisenhaften Phase und ihr habt jetzt irgendwie einen Titel aufgenommen zum Thema Corona. Wie kam das jetzt Ganze, wie kam das alles zustande und wie habt ihr überhaupt in einem Studio
gearbeitet?
Dein Studio ist ja mal gearbeitet, aber auch vor allem, du hast ein sehr spezielles Studio, muss man dazu sagen da draußen, aber das musst du nochmal erklären. Also
genau, also wir sind erstmal, das Studio ist in Seeheim-Jugendheim und da auch noch im Ortsteil Oberbeerbach. Und das ist der Anfang des Odenwaldes, ist sehr, sehr pittoresk und schön und ich habe einen großen Garten, das ist so ein schönes Schwedenhaus und irgendwo am Arsch der Welt und da kann man sehr schön arbeiten. Und das Komische war ja, dass in der Zeit, als Corona losging und als alle berechtigterweise anfingen eben zu klagen, dass sie nichts mehr zu tun hatten und so weiter, war es bei mir genau umgekehrt. Da meldeten sich nämlich dann die 8 Kids und als zweite Band noch Hämatom und hatten beide die Idee, in dieser Corona-Zeit was zu machen. Und beides sehr, sehr spontan. Bei Hämatom war es wirklich eine Corona-EP. Und bei den 8 Kids war es nur ein Song, aber in beiden Fällen sagten wir halt, das machen wir jetzt irgendwie schnell zusammen. Und also ich glaube, bei Hämatom habe ich dann irgendwie 7 Tage am Stück gearbeitet. Und das war wirklich so, wir haben montags zusammen hier im Studio den Song fertig gemacht, halbwegs aus dem Nichts. Und dann kamen die Jungs wirklich einzeln alle ins Studio.
Okay.
Und also ich habe immer nur einen von denen gesehen, Stichwort Quarantäne. Wobei ich die dann auch gar nicht so viel sehe, weil der Schlagzeuger zum Beispiel sitzt dann eben im Aufnahmeraum.
Ja, bei dir im Keller, deswegen ja auch Kohlekeller.
Genau.
Oder? Also das ist ja wirklich, das muss man sich vorstellen, checkt das mal aus da draußen, checkt mal Kohlekeller-Studios. Ist total interessant, weil du gehst ja quasi, also du bist ja in einem komplett separaten Raum natürlich und gehst so Treppen runter, wo dann auch der Aufnahmebereich ist.
Genau, genau. Es gibt so einen großen Aufnahmeraum so mit hohen Decken und so. Und da, ich sehe dann durch eine Kamera, zum Beispiel den Schlagzeuger. Und das heißt, wir waren eh in so einer ganz normalen Studio-Quarantäne. Und,
also quasi wie Skype. Skype
auch. Du hast quasi eine Real-Life-Quarantäne.
Genau, bei mir, ich habe das schon immer. Ne? Also ich gehe den Leuten schon immer aus dem Weg.
Das haben auch übrigens Produzenten und Tontechniker so an sich. Ein bisschen sozial, so ein bisschen, ja.
Ja, findest du?
Darf nah sein, aber auch nicht zu nah.
Nein, okay. Gott. Ja, okay. Ja, kann sein. Nee, ich bin da gar nicht so. Ich mag's gern mit anfassen. Und auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall haben wir mit Hämatom das dann durchgezogen und die hatten dann auch noch so ein Live aus der Quarantäne Konzert, was auch total,
ja, das habe ich auch gesehen,
auch total gut lief und so. Das war die eine Aktion und das war schon in der,
das war bei dir?
Nee, das war nicht bei mir. Nee, das haben die dann in ihrem Hauptquartier schon, irgendwo in Franken dann gemacht.
In Franken.
Und das war bei vorher.
Wir uns bedanken.
Und ich glaube, die kamen dann auf die Idee zu sagen, ey, komm, jetzt nehmen wir noch was auf. Haben mich angerufen, haben gesagt, machst du das und wie machen wir das? Aber ich fand, wir haben das recht verantwortungsvoll dann gemacht und relativ schnell. Und das hat tierisch Spaß gemacht und lief echt gut. Und das war auch schon in der Hochphase. Heißt, das war auch schon richtig
Und aber das heißt, ihr habt innerhalb von 7 Tagen dann diese 5 Songs quasi dort bei dir aufgenommen?
Genau, es waren 3. Also die 2 Songs sind zwei Songs waren dann Live-Songs aus dieser Quarantäne-Session. Ah, okay. Ja. Und genau, und wir hatten 2 Songs waren so ein bisschen vorbereitet, da hatten wir eh schon mal irgendwann was gemacht. Und aber dieser eigentliche Corona-Song, den bereitest du ja nicht 3 Monate vorher vor. Ne? das heißt, der ist wirklich richtig spontan entstanden. Und da haben wir alle dran gewerkelt und das war dann wirklich so, keine Ahnung. Montags habe ich dann mit dem Gitarristen den Song fertig gemacht, irgendwie noch, was da noch zu tun war. Keine Ahnung, dienstags kam der Schlagzeuger, mittwochs wieder der Gitarrist und die sind hin und her gefahren. Und ich glaube, freitags war dann der Sänger da. Samstag, Sonntag habe ich das abgemischt. Montag ging es ins Presswerk, Freitag war es auf Spotify. Und dann konnten die Leute vorbestellen und mittlerweile, glaube ich, müssten dann die CDs eben auch geliefert sein.
Auf jeden Fall. Was mir daran wirklich
geiler, ich finde es eine geile Aktion, ja, weil es halt heutzutage, weil das halt geht, genau, weil du halt so schnell sowas machen kannst, genau, einfach, ja.
Genau. Also das finde ich jetzt auch mal wieder ausnahmsweise irgendwie unabhängig, ob man jetzt sagen kann, oh, will man jetzt irgendwie das Corona zum Thema machen oder nicht. Aber ich fand es ganz geil, dass man innerhalb es trotzdem über all diese Vertriebsgeschichten und sowas da draußen, normalerweise müsst ihr, liebe Zuhörer, denken, dass es wirklich, man sagt, die Albumabgabe in der Regel sonst ist irgendwie 3 Monate vorher, ja. Und einfach um diese ganzen Wege einzuhalten, um Promos für zu machen, um alles raus, und dass ihr das dann im Endeffekt mit, oder du dann auch ermöglicht hast, genauso wie die Band, dass man das einfach mal raushaut und dann schnell reagiert.
Und ich muss auch sagen, dass dadurch arbeiten alle so unglaublich effektiv und man macht vielleicht auch hier und da einen Kompromiss und denkt nicht 5-mal über irgendwas nach, ist unglaublich spontan, aber ich muss sagen, die Sachen sind aber auch echt super geworden. Ich höre es mir jetzt nicht an und sage, ach Gott, hätte ich doch noch und so weiter. Und das war toll, dass man nicht in so einem monatelangen Arbeitsprozess ist, so ein Album und 1000-mal alles hinterfragt, so sinnvoll das sein kann, sondern da wusste einfach jeder, jetzt zählt's und jetzt geht's ab. Genauso war es bei den 8 Kids, wo dann der Hans, der Gitarrist, eben ankam und im Grunde sagte, irgendwie haben wir dazu was zu sagen. Das war nämlich noch in der Phase vor der Ausgangssperre, oder wie heißt das, Reduzierung oder irgend sowas.
Ja,
Und da der Song heißt ja Stay the Fuck Home und da, und genau das war die Botschaft und da war das sozusagen noch aktuell und da wussten wir natürlich auch, wenn wir das den Leuten mitteilen wollen, muss das sofort raus. Ich wäre am liebsten noch 2 Tage früher rausgegangen, aber da war es auch wirklich so. Song geschrieben, da war dann nicht viel aufzunehmen, weil das auf so einem programmierten Hip-Hop-Beat basiert und da mussten wir wirklich nicht viel aufnehmen. Die Jungs konnten zum Teil Sachen selber zu Hause aufnehmen, die sie sonst hier aufnehmen würden. Und ich habe dann, glaube ich, noch den Gesang aufgenommen und wir haben ein bisschen dran rumgeschraubt, auch hier wieder immer nur mit einem. Und dann war es auch so, irgendwie mischen, direkt am Tag danach selber ein Video drehen. Das verzeiht dann auch jeder, wenn das nicht so super geil aussieht wie sonst, weil ne, ist alles mit heißer Nadel.
Aber Video muss schon auch sein.
Ne? Muss schon sein, genau. Und dann 2 Tage später eben oder einen Tag später das Video raus. Ich finde das geil. Ich finde das geil, ich würde gerne mehr so arbeiten. Einfach spontane Ideen direkt umsetzen.
Frei aus der Hose.
Willst du dir mal spontan ein Lied wünschen? Wir haben noch gar kein Lied gespielt.
Ich würde sagen, jetzt müssen wir mal eins...
20 Minuten?
Wir haben ja die Voraufzeichnungszeit. Aber wir sollten jetzt unbedingt mal, würde ich sagen, 8 Kids oder Hämatom oder beides.
Oder beides.
Beides.
Machen wir beides.
Crazy.
Soll ich es ankündigen?
Oder? Ja, du kannst, oh, wenn du möchtest.
Bitte.
Hau doch, wir hauen beide Songs direkt hintereinander raus.
Okay.
Ja, dass die Leute da draußen dann mal direkt ein Gespür für was bei dir im Kohlekeller quasi passiert. Und danach hören wir uns wieder. Kündige du mal kurz die beiden Songs an, inklusive Titel und na, deiner sexy Produzentenstimme.
Oh, ja,
ne, das Mic gehört dir.
Ich danke dir. Also wir beginnen mit Hämatom und dem Song Fuck Corona, geschrieben ohne Vokale, ganz modern und hip. Fuck Corona, der erzählt die Corona-Geschichte aus der Retrospektive, damals im Jahr 2020 und so weiter. Ist ganz interessant. Und setzen das dann sogleich fort mit Stay the Fuck Home von 8Kids, ein Song, der bereits so wirkt, als sei er 10 Jahre alt, ist erst ein Monat her, als es noch darum ging, eben zu Hause zu bleiben und als die Leute damals eben noch alle draußen meinten, Corona-Partys zu feiern. Also Hämatom, Fuck Corona und 8Kids, Stay the Fuck Home. Viel Spaß.
Der beste Rock nonstop. Rockantenne.
Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show mit Dubi und Nils.
Beides mit Fuck.
So.
Das fällt mir gerade zum ersten Mal.
Fuck. Da müssen wir gleich noch hier von Limp Bizkit hier
der Fuck-Song
spielen.
Den habe ich auf meiner Hochzeit, den habe ich auf meiner Hochzeit laufen lassen. Den
Song. Ehrlich?
Ja, ja. Das fand ich gut.
Ah, ja.
Da habe ich dann.
Hallöchen.
So fand ich gut.
Fandest du gut. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer da draußen und Hörerinnen zu unserem Rockcast 114, der Rockantenne Late Night Show. Wir sind hier in, wie immer aus der Quarantäne, aber quasi mit unserem ersten Gast seit langem. Wir freuen uns mal wieder nicht nur hier ehepaarmäßig uns auf die Eier zu gehen, sondern dass wir mal ein bisschen wieder frischen Wind, ja, ist wie bei so einem Dreier. Da sagt man wieder, hier, komm, jetzt brauchen wir mal ein bisschen frischen Wind. Nach 5 Folgen brauchen wir jetzt mal so einen Produzenten, der dich auch mal auf die Casting-Couch einlädt oder
wie? So nach 5 Ehejahren, da braucht man 3 Jahre halt, ne? Ist ja die alte Regel.
Ist das eine Regel, du?
Ja, okay. Klar. Hab ich gehört, oder? Ich bin nicht verheiratet. Du?
Wenn ich mich kurz einmischen darf, ihr werdet aber auch in jeder Anmoderation entweder sexuell oder alkoholisch, gell? Merke ich gerade, ne?
Das gehört dazu. Das lieben die Menschen.
Meistens alkoholisch.
Meistens alkoholisch, aber latent sexuell auch. Aber herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kohle, Christian Kohle, Kohlmanns-Lehner, Produzent und seines Zeichens Toningenieur, berichtet heute hier mit uns aus unserer kleinen, feinen Sendung von den 2 Songs, die ihr jetzt unter anderem gehört habt und in der ganzen EP, die ihr jetzt in dieser Corona-Zeit aufgenommen habt. Aber geil, dass du dich jetzt zugeschaltet hast und als Produzent nochmal ein bisschen... Ja, muss ich mal fragen. Also, oder Dubi, frag du doch mal ein bisschen.
Erzähl doch mal, wie nervig sind Bands?
Boah,
also war wirklich, ne? Die haben ja ihre eigene Vorstellung, dann kommen sie zu dir und so. Und wie blöd sind die? Erzähl doch mal ein paar Anekdoten.
Anekdoten habe ich ein paar, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es doch sehr schön. Ich sag immer, das ist so ein bisschen wie Klassenfahrt, weil vor allem wenn die Leute nicht nur einzeln kommen, wie jetzt in Corona-Zeiten, sondern eben zu mehreren hier auftauchen, entsteht doch unmittelbar so ein Feeling wie früher auf Klassenfahrt oder wenn man auf einem Festival zusammenfährt. Und gleichzeitig sind alle extrem fokussiert und alle wollen sich auch einfach mögen, weil man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Also es hat so ein bisschen was von Schützengraben und Klassenfahrt gleichzeitig. Deswegen, das sind alle auch immer furchtbar nett zu mir natürlich, ne? Und dann, ich habe
die bezahlen auch, dich ja auch.
Ja,
die bezahlen mich auch und sind auch nett zu mir.
Wie viele Stunden rechnet er ab, ist die Frage.
Und ich habe auch echt so total viel Musikern, die ja, ich mache es ja seit 20 Jahren, die auch immer wieder kommen, auch einfach echt ein freundschaftliches Verhältnis und die besuchen mich auch mal so oder ich gehe dahin, weil ich schon immer das Ganze, passioniert betrieben habe und gelebt habe und so weiter. Und ich rechne nicht dann die Stunden ab und sage, ich habe noch eine halbe Stunde mit euch gelabert und das kostet jetzt oder sowas, sondern es geht immer darum, gemeinsam was Geiles zu erschaffen. Und das schweißt zusammen und das, kennt ihr das von so Jugendfreizeiten, wenn du 2 Wochen mit einem irgendwo im Zeltlager warst, irgendwie vergisst man das nicht. Klar. Und so ist immer so ein bisschen das Feeling. Und das ist an sich was
man,
sehr
man hat zusammen
Schönes.
Onaniert und genau, sowas im ja, gleichen genau. Zelt und so. Genau. Ne? Das Feeling quasi.
Das ist witzig, wenn mich Leute fragen, wie es ist, mit Serum auf Tour zu sein, sage ich auch immer so, es ist ein bisschen wie auf Klassenfahrt. Also ne? Nur, dass es allen Alkohol umsonst gibt. Aber witzig, dass du den gleichen Vergleich bringst. Ne?
Ja, so ja mit, das ist mit so
Klassenfahrt.
Ist so ähnlich. Ich hatte mal ein Interview mit der FAZ und da war die Überschrift bei dem Interview mit Darth Vader auf Klassenfahrt. Und
warst du Darth Vader oder?
Nee, weil ich habe nämlich gesagt, es ist ja wirklich so, ne, wenn man jetzt so Typen anguckt wie euch beide und mich, ne? Und ich pack da jetzt mal alle rein, die irgendwie härtere Rockmusik machen, Punk und Metal bis hin zu dem allerschrägsten und heftigsten Zeug. Das sind ja all meistens Leute, die dann extrem aussehen und das war auch am Anfang hier in meinem Dorf kannst du dir vorstellen, da kamen dann so ultra tätowierte Schränke mit langen Haaren in die Bäckerei und alle dachten, ja, was ist hier los? Aber die sind ja alle meistens wohlerzogen und total harmlos und wollen alle total. Nur ein bisschen Darth Vader spielen, habe ich dann immer gesagt. So wie ich auch. Ich bin völlig harmlos. Ich kann keinem was. Aber ich nehme ja hier wirklich die auch ganz viel so extremen Death Metal und so richtiges fieses Geballer auf. Und die Leute sind einfach so nett und so herzlich und einfach harmlos. Ich glaube, wenn du so ein Hip-Hop-Studio hast, ist es ein bisschen, kann das bestimmt mal anders sein. Aber
da haben die auch öfter Masken auf.
Da haben auch manchmal Masken auf. Ja, dann siehst du die aber auf der Bühne, ja, und das ist natürlich ultra brutal und fies. Ich erinnere mich an eine Anekdote, da hatte ich eine Band, das ist 10 Jahre her, und meine Tochter war noch ganz klein und die war im Kindergarten hier im Dorf. Und da sind eben auch 2 österreichische Musiker hier gewesen und die waren auch so 2 tätowierte Schränke mit langen Haaren und die liefen dann da durchs Dorf irgendwie zum Metzger oder Bäcker oder so. Ich nehme mal zum Metzger, das klingt besser für Metal. Und
ja, klar.
Zum Metzger.
Und liefen am Kindergarten vorbei und dann hatten die gerade Pause und alle guckten halt, ne, so 2 Typen. Das sieht so aus wie so 2, weißt du, so 2 irgendwie kriminelle Rocker, keine Ahnung. Ne? Und dann stand meine kleine Tochter da und sagte dann zu der Kindergärtnerin, die sagte dann, die schlafen bei uns, sagte die dann. das heißt, es wirkt immer alles so furchtbar brutal und ist bis auf wenige Ausnahmen. Also ich hatte auch mal Leute da war es ein bisschen anders. Die waren wirklich creepy, aber die meisten sind...
Das waren Hip-Hopper.
Nee, so die, ich sag mal, kennt ihr diese norwegischen Black-Metal-Kandidaten und so? Da gibt's...
Ich nicht.
Also da ja. Wobei ich hatte auch kurz vor Corona hatte ich den Sänger von Mayhem hier, falls ihr die Band kennt. Die ja, ja auch bekannt ist, weil der eine hat sich den Kopf weggeschossen, der andere wurde umgebracht, der dritte und keine Ahnung, Kirchen angezündet und so. Der war völlig okay, aber ich hatte auch schon irgendwie Leute da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, sag ich mal. Die dann.
Aber gibt's. Aber ist in so einer, also ich meine, man muss für da draußen sagen, du bist schon also wirklich absolut Rock spezialisiert, kann man sagen.
Ja.
Also in alle Richtungen, sowohl jetzt, ob das jetzt Punkrock, Rock irgendwie, aber dann auch Metal oder auch wirklich dann Death Metal oder also die ganz harten Nummern und sowas ist. Ist da auch dann so, wenn dann, also bei dir im Studio, wie ist das, was sind so Eigenschaften von den Künstlern? Also Drogen und so, gibt's Bands, die dann sagen, okay, das brauche ich, um jetzt geil zu performen im Studio? Oder wie, weil live ist es ja so, ja, ist jeder nochmal ganz eigen, aber gibt's sowas auch? Oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich ein konzentriertes Arbeiten irgendwie und das ist, es hat null Rock'n'Roll-Charme und so?
Leider eher Letzteres. Also Studio ist meistens furchtbar langweilig. Ja. Ne? Die kommen dann rein mit ihren, keine Ahnung, Homer Simpson-Schlappen hier, weißt du, die bösen Metaller, und sitzen dann da und es ist alles völlig, völlig harmlos, alle sind konzentriert. Ab und zu hast du mal irgendeinen Spinner dabei, das kann schon sein, macht es aber auch manchmal interessant. Aber im Großen und Ganzen ist der Unterschied zwischen Tour und Studio halt der, auf Tour kannst du eben auch mal halb besoffen oder auch ganz besoffen mal spielen und Halligalli und hast du immer diesen Partyfaktor mit drin. Und im Studio weiß halt jeder, wenn ich mich heute Abend völlig kaputt saufe, ja, oder sonst irgendwas zu mir nehme oder in Kombination, dann wird's morgen blöd und teuer. Und
außer bei Serum 114, da wird's ja streng genommen auf Tour, da wird ja nicht
nee,
nichts
da
getrunken.
Da
wird nichts getrunken.
Aber es gibt halt auch echt die Leute, die halt dann irgendwie speziell sind irgendwie. Also die es gibt ganz wenige, die leben dann auch den Rock'n'Roll noch im Studio. Also ich hatte mal einen Typen, das kann ich vielleicht sagen, hier, das ist ein Schwede, der Sänger von einer Band namens Shining. Da lohnt sich das mal zu googeln. Also als ich den Wikipedia-Artikel von dem Typen gelesen habe, der war nur 2 Tage hier, hat irgendwie Gastgesang gemacht bei einer französischen Band, die hier war. Und als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, habe ich echt gedacht, ach du Scheiße, ne? Weil so ein echt, ich glaube, der Typ ist so auf Psychopharmaka und Koks und harten Alkoholiker gleichzeitig. Ist extrem gewalttätig, satanistisch und es gibt so ein Video, ich empfehle so ein Video von dem auf YouTube, das ist ab 18, wo er in seiner Badewanne sitzt, sich gerade so aufgeschlitzt hat, also alles blutet halt und so weiter und er singt dann so ein paar schwedische Volkslieder und erzählt halt irgendwas, aber schmiert eigentlich die ganze Zeit nur das Blut, sein eigenes Blut irgendwo hin, also so die Kategorie von Typ und der kam dann her und war aber zu mir. Ich konnte mit dem auch Schwedisch reden. Ich habe eine schwedische Mutter. Irgendwie kann Schwedisch, so, okay.
Ja. Tyha wackeren Örgen.
Tag skal du ha. Und der Typ hat dann, wir hatten alle
bisschen. Hier. Die Schweden unter sich. Ja, nur ja, weil ihr mal im IKEA Möbelhaus eingekauft habt oder was. Ja, sehr gut. Ja. Ich bin beeindruckt.
Ja, klar.
Und dann ging das eigentlich so ganz gut. Aber wir hatten halt alle immer Schiss, dass der irgendwie ausflippt, weil von dem gibt's halt so krasse Stories. Und der kam dann irgendwann am Ende an und sagte noch, ich bin dann zu dem hin und sagte dann so, ja, wie ist denn das, soll ich dir jetzt eher reinreden oder soll ich dich unterbrechen oder willst du eher dein Ding machen, wie machen wir denn das, weil ich wollte ihn natürlich nicht reizen, ne? Und dann war der ganz nett und sagte, halt, nee, komm, easy, mach alles super toll und so, aber es gibt eine Sache, die musst du wissen. Dann sagte er, naja, ich habe da so eine spezielle Gesangstechnik, wenn ich irgendwie schreie, dann nehme ich einen Gürtel und stranguliere mich dabei und da kann es manchmal sein, dass ich halt ohnmächtig werde. Ich dachte halt sofort, ach du Scheiße, ich bin hier mit einer französischen Band und mir kippt der Schwede da hinten um und da kommt die Polizei und dann sage ich, das ist Kunst. Weil wenn da irgendwas passiert, habe ich dann Schiss bekommen und das war dann auch echt so, als der Typ das dann gemacht hat, den habe ich auch noch durch die Kamera gesehen, da saßen wir alle, also die Franzosen und ich, alle schon gestanden im Business und so weiter, uns lief der Schweiß. Nach dem ersten Take sagte ich, super, you nailed it, man. Alles gut. Ja. Er hat noch 3 Takes mehr gemacht und ich hatte so Schiss, dass er halt da jetzt umkippt und da irgendwas passiert. Es passierte natürlich nichts. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, ich weiß auch gar nicht, ob der das ist wirklich zugedrückt. Ich habe es nur durch die Kamera gesehen. Aber er hat es zumindest geschafft, uns alle richtig zu schocken. Ja. Und das heißt, ja, vielleicht hat er uns auch noch verarscht.
Warum liegt da ein toter Mann im Keller?
Ja, aber ich erzähle euch die Story jetzt.
Das kann den Namen freuen.
Jetzt werden ein paar Leute bestimmt die Band Shining googeln, ne, um mal zu wissen, was das für ein Typ ist.
Ja, mach das mal.
Und die schwedische Band Shining. Es gibt noch eine norwegische, sage ich noch dazu. Die sind harmlos. Aber aber
Schweden.
Da merkt man halt manchmal, da gibt's halt Typen, die sind mit dem Typ bin ich ja auch noch aus der Kneipe rausgeflogen danach, weil der irgendwie der ganz höflich der Kellnerin dann irgendwie nach dem Rotwein gefragt hat und dann nach ihrer Schuhgröße und dann sie drum gebeten hat, dass er den Wein bitte aus ihren Schuhen trinken darf. Und dann, ultra creepy halt, ne? Geiler Typ. Und das gibt's manchmal auch, aber zum Glück nicht allzu oft.
Sollen wir ein Lied von Shining spielen?
Sollen wir mal ein Lied, kann man sowas spielen im Radio, oder im deutschen Rockradio, oder ist das zu hart?
Nee, das ist zu hart. Ich glaube, da fallen die alle vom Stuhl. Das kannst du nicht machen. Das ist,
okay. Aber draußen, nach den Geschichten, da gehen die YouTube-Klickzahlen nach oben.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir spielen jetzt aber nochmal einen Song, bevor wir dann nochmal zurückkommen, auf jeden Fall. Und möchtest du oder Dubi, wer schlägt sich um einen Song?
Ich will einen vorschlagen, wenn ich schon mal
ja, du willst.
Der Dubi darf das ja immer. Ich habe nämlich noch, ist gerade jetzt letzten Freitag eine Platte erschienen, die ich produziert habe, auf die ich ganz stolz bin. Und zwar ist das eine Rockband, eine Vintage-Rockband. Und also irgendwo zwischen Led Zeppelin und The Doors, sowas. Aber
ja, geil.
Aber das sind nur 2 Mann.
So ein bisschen Greta van Fleet?
Genau, so ein bisschen die Richtung. Und das sind immer nur 2 Mann. Und das Interessante ist, die spielen komplett ohne Gitarren. Das ist nur Orgel und irgend so ein Moog-Analog-Synth und ein Schlagzeuger und beide singen. Und es ist halt Rockmusik, aber komplett ohne Gitarren. Die Band heißt The Alligator Wine und der Song heißt Mama E.
The Alligator Wine mit Mama E. Geile Nummer. Wir werden sie direkt raushauen und freuen uns, dass du die produziert hast. Wir sind gespannt. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, werden wir im Nachhinein anhören. Und dann hören wir uns gleich danach wieder zu unserem Grande Finale.
Geil.
Also, bis gleich. Finale. Der beste Mann nonstop.
Rockantenne. Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show. Mit Dubi und Nils.
So, willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer und Hörerinnen. Wir bleiben ja hier ganz. Wir achten auf sämtliche Etikette.
Gude, sagen
wir auch bei uns in Hessen. Deswegen, wir haben heute hier in unserer Rockantenne Late Night Show, dem Rockcast 114, heute nicht nur den unwiderstehlichen Dubi, der ein bisschen müffelt. Bevor ich kam, hat er so ein kleines Workout noch gemacht, muss man dazu sagen. Ja. Wir waren zu früh, mein Phantom und ich waren 20 Minuten zu früh. Das fand der Dubi mäßig gut, weil er hat noch ein Workout gemacht vom Laptop, kann man schon mal sagen.
Man muss doch mal sagen, wie es ist. Ne? Also wir sind alle in Corona-Zeiten zu Hause eingesperrt und so. Fitnessstudio ist gesperrt sozusagen. Was mache ich? Ich mache mein Workout mit Pamela Reif.
Das ist dein Ernst.
Liebe Grüße an Pamela Reif an dieser Stelle. So, ey, ich finde es super, was du machst. Ich bin bei dir.
Ja, und da war ich ein bisschen früh und dann hat mir so ein verschwitzter Bär hier muskelstehlend quasi die Tür aufgemacht. Aber noch
könnten wir vielleicht auch mal ein
Fitness-Workout machen.
Nee, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht so einen Rockcast mit ihr machen vielleicht.
Ach so, okay,
oder?
Pamela Reif.
Sollen wir mal anschreiben vielleicht,
schreib doch mal an, mach das
Pamela.
Doch mal.
Bring liebe mal Pamela. An.
Auf jeden Fall, da war er schon. Jetzt sitzt er hier in gegebenem Sicherheitsabstand mit der Plexiglasscheibe quasi vor mir. Und unser quasi zweiter bzw. Hauptgast heute ist hier der Kohle, Christian Kohle, Kohlmanns Lehner aus den Kohlekeller-Studios. Hat sich hier endlich jetzt mal zusammengetan, dass wir uns sprechen. Kohle, ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen, und zwar wie kommt, also beziehungsweise diese ganze Studiosituation und diese ganze Studionummer mit den Künstlern. Du hast gerade ein bisschen was, unser Phantom steht auf im Hintergrund unauffällig. Du hast also bist quasi immer hinter den Reglern. Gibt es denn auch so Momente, wo du sagst, ich hätte es mir komplett anders vorgestellt, die ganze Nummer, oder hätte auch komplett andere Ideen gehabt, so was eine Produktion betrifft, was eine CD, was den Sound betrifft, und man kommt gar nicht auf einen grünen Zweig, oder wie
ist das? Ja, also eigentlich nicht. Das hatte ich so in der Anfangsphase mal, wo ich da noch grün hinter den Ohren war und nicht genau wusste, was ich wollte. Was ich mittlerweile eigentlich tue, ist, wenn ich mit der Band arbeite, und ich bin in der luxuriösen Situation mittlerweile, dass ich mir es aussuchen kann, dann rede ich mit den Leuten vorher, und wenn ich das Gefühl habe, da geht irgendwas in eine Richtung, die ich nicht vertreten kann oder will oder die ich nicht verstehe oder die ich für falsch halte, dann mache ich es auch nicht. Weil das habe ich in der Vergangenheit gelernt, dass wenn man im Studio gegeneinander arbeitet, dann kommt irgendein komischer Kompromiss bei rum. Und von daher bin ich eigentlich so mit der Situation ganz zufrieden. Umgekehrt ist es immer so, ich sag immer, am Ende entscheidet eigentlich der Künstler. Und ich mache immer nur Vorschläge, die allerdings vehement. Also, ne?
Nein, das ist deine Entscheidung, aber...
Aber du weißt, okay, was passiert. Halt,
ich bin dann nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
Ja, genau. Ja. Und du weißt, was das für die Charts bedeutet, ne? Ja.
Klar. Nee, man kann es so machen,
Ja klar, ist deine Entscheidung, aber...
Okay. Also man muss dann auch mit schlafen gehen können.
Ja, es ist wirklich, ohne Scheiß, es ist viel Psychologie. Und das ist, glaube ich... Also,
das ist
wirklich ein großer Teil, also der Grund, warum jetzt eine Band auch wieder in ein Studio geht. Ja, einmal ist es natürlich der Klang, dass man sagt, fanden wir das gut, passt das zu uns und so weiter. Das ist ein Teil und der ist wichtig. Aber der andere Teil ist wirklich, wie fühlen wir uns da aufgehoben, wie fühlen wir uns behandelt. Und das ist wirklich das Erste, was ich mache, wenn ich mit Leuten arbeite, die ich das erste Mal sehe, dann geht bei mir so, das scanne ich sofort alles. Ich will auch immer, dass die Leute dann immer einen Abend vorher kommen, damit ich mit denen hoffentlich ein paar Bier trinken kann. Und dann versuche ich rauszukriegen, erstens, wer hat hier was zu melden, wer ist wie drauf, welche schmutzigen Witze darf ich machen oder darf ich nicht machen. Und ja, wirklich, ne? Oder auf welchem Niveau befinden sich diese Witze? Und da muss man wirklich gucken, oder gerade bei Sängern zum Beispiel ist es so, da kannst, wenn du jetzt den Sänger von Hämatom nimmst, ja, den Nord von Hämatom nimmst, der ist eine Maschine, dem kannst du echt alles an den Kopf schmeißen, das ist dem völlig egal, den kannst du kritisieren, wie du willst, das ist sehr angenehm. Da gibt's natürlich völlig andere Kandidaten, die viel, auch wenn es auf der Bühne
würde ganz dir da jemand
souverän wirken, weil die in sich zusammenbrechen.
So ein Fischweiler.
Den Herrn hatte ich ja auch schon hier, der war aber relativ
angenehm.
Ja,
ich weiß, deswegen.
Ja. Und da gibt's eben Leute, die muss man sanfter anfassen, ne? Und das lernt man wirklich über die Jahre. Da hatte ich am Anfang auch so ein paar Sachen, wo ich einfach dachte, naja, wenn ich jetzt recht habe, dann kann ich das doch einfach mal sagen. Und habe dann gemerkt, wenn du die Stimmung in der Produktion kaputt machst, die Atmosphäre, dann ist scheiße. Ja? Und dann geht auch nichts mehr. Das heißt, das ist so eine der Hauptfähigkeiten von jemandem im Studio. Vielleicht auf Tour ist es so ein bisschen der Tourmanager, glaube ich. Ich bin zu wenig auf Tour. Ja. Aber der irgendwie auch gucken muss, der eine, der nur feiern will, der andere, der nur rumpienst, der nächste, der irgendwie arrogant und Rockstar macht und dann der irgendwie alles so unter einen Hut kriegt. Und
krass. Die perfekte Beschreibung von Serum 114 auf Tour. Woher hast du das? Woher hast du das bekommen?
Ja. Die Frage ist jetzt, wer ist wer?
Ja, genau, das müsst ihr auflösen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr jetzt
feststellen. Ein Studio at Rockantenne. Wenn ihr Fragen habt übrigens, stellt sie uns an Studio at Rockantenne.
Wie Paula. Paula war super. Noch. Liebe Grüße nochmal.
Aber eine Frage habe ich noch wirklich. Also das heißt, du wirklich jetzt mal, du merkst auch als Studiobetreiber, mittlerweile, es gibt ja viele für da draußen auch nochmal die Leute, es gibt ja die ganzen Home-Recordings und was weiß ich, iGarageBand und so weiter Geschichten. Aber das heißt, also im Endeffekt, eigentlich ist es so, wenn du als Band und selbst als kleine Band dann doch das Gefühl hast, hey, ich will ein bisschen mehr rauskitzeln, dann ist dann doch mittlerweile wieder schon der Gang zum Tonstudio oder auch zu Produzenten und Engineers der richtige Weg, um einfach ein geileres Ergebnis zu haben, um auch nochmal ein Output zu bekommen und so.
Ich habe jetzt keine Probleme, aber es hat sich natürlich extrem verändert. Wo du vor 20 Jahren gar nichts selber machen konntest, kann man heute, und das machen auch viele Leute, wirklich ganz viel alleine machen, wenn man da das nötige Know-how hat. Das Schöne ist, am Equipment scheitert es eben nicht mehr. Man kann heute mit einem Laptop und entsprechender Software und so weiter einfach tolle Sachen machen. Das heißt, den Unterschied hat man nicht mehr. Aber das Wichtige ist eigentlich, und das merke ich immer wieder, für eine Produktion, da geht es einmal um Sound und das mache ich in den meisten Fällen eben immer noch besser als jemand, der es zu Hause macht, was nicht heißt, dass es nicht auch immer ausreichen kann. Aber der Hauptunterschied ist eigentlich bei Produktionen, dass man sich am besten jemand sucht, das kann ich sein oder sonst wer, sucht, der einfach zusieht, dass aus dem Album, keine Ahnung, eine richtige Botschaft wird, dass das Hand und Fuß hat, dass jemand auf die Songs schaut, dass jemand auf das einen Überblick hat über die ganze Sache und das Ganze nochmal besser macht. Die Leute, das wirst du kennen, man schreibt seine Songs und man ist da drin und man probt und macht und so weiter und sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht oder umgekehrt. Und da staune ich manchmal wirklich auch bei ganz, ganz begnadeten Musikern, dass ich mich daneben stelle und ich höre mir den Song einmal an und sag da und da und da. Problem, 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 da. Und dann für mich ist das völlig offensichtlich.
Alles scheiße.
Die stehen davor und sagen, ach so, und ich. Aber das ist eigentlich die allerwichtigste, wie sagt man, Instanz, dass man sich da reflektieren kann als Musiker, und dass jemand aus einem das Beste rausholt. Das Gleiche ist bei Sängern, dass wenn Leute sich selber aufnehmen, dann haben die vielleicht ein gutes Mikrofon und nehmen sich gescheit auf. Aber wenn niemand da ist...
Wie so ein Sparringspartner.
Ja, quasi. Der ihnen sagt, sing doch mal so, probier mal das, jetzt geh mal aus dir, tu dies und einfach einen guten Take. Ja, du musst, bei Musik geht es um Emotionen und die müssen rüberkommen. Und wenn das nicht passiert, dann ist es doch scheißegal, wie das Mikrofon klingt. Ja. Darum geht's eigentlich.
Aber das finde ich absolut. Aber jetzt bist du ja jemand, trotzdem nochmal, ich muss mal hinweisen, weil du bist einer der wenigen Produzenten, die ich wirklich deutschlandweit kenne, die hingehen und auch krass über mittlerweile internationale YouTube-Kanäle und wirklich große Plattformen, du lässt dir schon ganz schön in die Karten schauen. Also das heißt, du bist ganz offensiv und zeigst den also Leuten da draußen, wie sie zum Beispiel den Sound von, jetzt ob es ein Snare ist, also ein Musikinteressent, der Gitarre oder wie auch immer, dem Gesang, also du machst krasse Videos auf deinem Kanal, wo du quasi wie so ein Zauberer eigentlich sagst.
Wie heißt denn der Kanal?
URM, der Kanal heißt URM Academy. Das ist ein amerikanischer YouTube-Kanal von so einer amerikanischen Online, Recording- oder Produzentenschule. Da kann man monatlich Geld bezahlen, das abonnieren und dann lernt man von so Leuten wie mir, also jetzt von, ich sag mal, prominenten Leuten, da sind sehr viele Leute dabei, die sind viel prominenter als ich, lernt man dann, wie die das machen und die zeigen das dann. Und das mache ich auch. Und ich bin aber jetzt auf deren YouTube-Kanal jemand, der dauerhaft irgendwie 1-2 Mal im Monat da auch ein Video macht und versucht möglichst unterhaltsam irgendwelche Audiothemen, auch Gitarren und Schlagzeug und dies und jenes an den Mann zu bringen. Ich habe aber ehrlich gesagt, das war ja, glaube ich, deine Frage, nie...
Also das ist nicht so wie ein Zauber, weil es gibt ja immer so, der Zauberer verrät nicht seine Tricks.
Ja, ja.
Und es gibt ja wirklich, also ich war auch schon in anderen Studios tatsächlich deutschlandweit, wo du dann wirklich, also wo man dann merkt, so, oh ja, okay, man ist interessiert und fragt dann hier, wie machst du denn das eigentlich und wie tut man... Und wo dann manch einer so ein bisschen gehemmt ist, so seine Zutaten quasi zu verraten. Aber bei dir ist so ein bisschen das Gefühl da, du sagst da, bist ja ganz easy und sagst da, also pass mal auf, ich mach das so und so und so.
Ich sehe das halt ein bisschen so. Es gibt natürlich diese wichtigen Entscheidungen, aber das Wichtige beim Musikmachen, auch beim Songschreiben, wenn du jetzt sagst, ich habe die drei Akkorde und ich habe das, der Song handelt davon und so weiter, das heißt ja nicht, dass du einen geilen Song schreibst, sondern die wirkliche.
Ja, richtig.
Ich erzähle den Leuten Sachen und gebe ihnen Informationen, aber kennt ihr diesen Typ, wie heißt der, Bob Ross? Der diese aus den 80ern, der diese Bilder im Fernsehen gemalt hat, so ein Ami mit so einem Rauschebart, kennt ihr den? Der malt dann ja, so Bilder. Ja. Ey, das schaust du dir an und der schmiert nur so ein bisschen hin und her, sagt, nehme ich die Farbe, jetzt mach ich mal so, wutsch, 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 dann erkennst du erst gar nichts. Und nach 10 Minuten hat er so ein geiles Bild gemalt. Und du denkst eigentlich, du siehst die Handgriffe, die kann, weißt du, keine Ahnung, das kann jeder machen, ja. Und bla, bla, bla. Aber ich sehe auch, wenn der das macht, der hat so viele Entscheidungen getroffen, wie er welche Farbe mischt auf dem. Es sieht so leicht aus und man weiß, was man machen muss, man hat die Zutaten. Aber wenn du irgendwas geil machen willst, musst du dich hinhocken und musst es einfach ein paar tausend Stunden lang machen. Ich kann mir auch Photoshop, ja. Ich merke das jetzt gerade, ich lerne gerade Photoshop. Ja? Irgendwie jetzt Videos schneiden habe ich jetzt einigermaßen kapiert, aber Photoshop kann ich auch gar nicht. Da gucke ich mir auch irgendwelche Sachen an von Leuten. Und die Tatsache, dass die mir sagen, wie das geht, heißt doch nicht, dass ich ein geiles Bild hinkriege. Weißt du, was ich meine? Weil ich überhaupt nicht das Auge habe, weil ich überhaupt nicht gar nicht verstehe, diese 1000 Parameter, die da aufeinander wirken. Da sagt mir einer, naja, du musst beim Foto immer das machen, dann mache ich das. Aber es ist viel komplexer. Deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken, weil...
Aber es ist doch geil, dass du dann ein Stück weit das Ganze teilst und auch, beziehungsweise ich finde die Videos auch sind super gemacht und vor allem, ja, man hat so ein bisschen Spaß beim Zugucken und vielleicht kann der ein oder andere was übernehmen für sein Home-Studio oder auch nicht. Und dann trotzdem landet man am Ende des Tages trotzdem bei dir.
vor allem sage ich mal, ist es so, ich hab immer erzählt, als ich angefangen habe hier, ne, vor 20 Jahren, da gab es irgendwie so eine Zeitung, da war Hälfte Keyboards drin und die andere Hälfte war so ein bisschen Recording-Aufnahme-Equipment. Es gab kein Internet. Ich saß in meinem Bergdorf und habe irgendwie versucht, so den Sound von den Platten hinzubekommen, die ich halt gut fand, was natürlich überhaupt nicht klappte. Und da gab es diese ganze Informationsflut noch gar nicht. Heute kannst du ja sagen, ich will peruanischen Death Metal produzieren. Da findest du bestimmt 5 Leute, die dir das genau erklären. Und ich finde das ja so unglaublich geil.
Wie der läuft, der peruanische Death Metal.
Das ist doch geil, dass es das gibt. Und dann helfe ich gerne mit, dass die Leute nicht... Ich wäre bestimmt viel, viel besser gewesen, hätte ich die Informationen gehabt. Hätte ich 5 Jahre lang hier im Dunkeln rumgestochert. Ne? Naja.
Glaubst du, peruanischer Death Metal wäre auch mit Panflöte?
Auf jeden Fall. Verzerrter Panflöte.
Da, da, la, 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 la.
Da sprichst du jetzt hier den Flötenmeister an. Oh, ja. Ja, schön, ey. Kohle, wir sind leider am Ende unserer Sendung schon wieder, weil wir einfach, weißt du, wir machen, wenn das alles eh noch anhält, dann wiederholen
wir
das.
Dann machen wir einfach noch eine Folge.
Nochmal eine Folge irgendwann.
Mit zusammen anfassen.
Und aber genau, mit
vielleicht mal anfassen.
Mit Petting und mit Saufen, bitte. Ja.
Genau,
ja,
klar. Mit Saufen noch oder zur Not auch nochmal über alles andere, was jetzt hier die digitale Medien und das Gesundheitsministerium zulässt. Aber hier, mega, dass wir einen schönen, kurzen, knackigen Einblick bekommen haben in deine Welt. Hinter den Kulissen, also was die
hinter
Leute
den Reglern quasi,
hinter den Reglern quasi.
Ja.
Und check das mal aus. Du hast ja jetzt nicht nur Hämatom und Ey Kids gemacht, sondern viele, viele andere Rock- und Metal-Bands, wirklich internationaler Größen. Deswegen, wir haben die gar nicht mit dir rumgeprollt.
Egal,
heute.
Egal.
Aber egal. Das
machen wir beim nächsten
Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Außerdem,
wer es wissen will, der soll einfach gucken. Ne? Wer es wissen will,
genau, soll genau. Da gibt's ja dieses Internet und solange die Kristalle noch nicht aufgebraucht sind, geht es. Du darfst den letzten Song wünschen und dann verabschieden wir uns heute aus unserer ersten Folge quasi out of Corona mit dem ersten Gast mit Kohle und freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören bei der Rockantenne Late Night Show. Ja, Kohle, die letzten Worte und der letzte Songwunsch gehört dir.
Ich bin völlig unvorbereitet, muss ich dazu sagen. Was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch produziert, was so einigermaßen erträglich ist?
Kannst du einfach ein 1-1 sagen, auf was du Bock hast, auch wenn du es nicht
produziert hast. Nee, das geht nicht. Ich muss schon Sachen machen, die ich produziert habe. Das ist ja hier, wenn ich schon mal im Radio bin.
Wenn, dann schon jetzt. Ja, nee,
dann ich, da mir gerade nichts Besseres einfällt, außer dann nehme ich noch einen Song von Alligator Wine, der auch total geil ist, und der heißt Shotgun.
Shotgun. Viel Spaß. Schön, das spielen wir heute mal von Alligator Wine. Shotgun. Und freuen uns, ja, dass du weiter unser Gast vielleicht sein wirst oder beziehungsweise wir uns bald wieder hören. Dubi, du kannst auch dann bei Kohle übrigens, der Dubi hat mir heute wirklich eine Offenbarung noch geleistet da draußen.
Ja, das muss ich jetzt auch nicht mal drüber reden.
Nee, das möchte ja,
das jetzt schon. Jetzt
nee, ich möchte, ich
das sagen.
Ich möchte das nur jetzt schon mal anteasern, damit du nicht den Spaß verlierst oder auch ein bisschen eine Motivation hast, weil wenn wir dein Pamela Reif, ja, kann der Kohle kann deine Pamela Reif werden. Weil Dubi hat mir heute offenbart, dass er gerne Bass lernen möchte. Kein Spaß.
Er wird Bass lernen.
Ich dachte Blockflöte. Blockflöte war das doch. Nee.
Ja, nein, nein, das spielt er schon perfekt. Blockflöte
kannst du ja schon perfekt.
Also, virtuos. Okay,
ja. Aber das Problem ist, ich bin mit einem Freund von mir, wir werden eine Punkband gründen.
Ja.
Und sie wird heißen... Da sollen wir es jetzt schon sagen?
Jetzt noch nicht.
Ich will sagen. Wir werden beim nächsten Mal sagen, wie sie heißt, aber ich werde dafür Bass lernen.
So, und das muss man jetzt mich auch mal auf On-Air mal raushauen, damit der Typ nämlich dran bleibt, sonst legt er die Gitarre, die Bassgitarre nämlich nach zwei Stunden schon wieder weg. Ja. Deswegen, Kohle, du bist Dubis Pamela Reif, optisch gleicht ihr euch sehr. Wir freuen uns wirklich und spielen jetzt nochmal den Song deiner letztproduzierten Band, also ganz quasi fresh aus dem Haus.
Der hieß gerade erschienen.
Ja, das fällt mir gerade jetzt auch schwer.